Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Stellen Sie sich vor, ein Luxushotel in den Bergen. Und ein Millionär auf der einen Seite und ein armer Schlucker, der bei einem Wettbewerb 2 Wochen Ferien gewonnen hat, auf der anderen Seite. Und beide kommen am gleichen Tag in dem Hotel an und werden verwechselt. Im Buchzeichen von heute geht es genau um die turbulente und vergnügliche Verwechslungskomödie aus den 20er Jahren, um den Roman «Drei Männer im Schnee» von Erich Kästner. Das Buch, wo es auch mehrere Filme darüber gibt, ist in einer Neuauflage im Schweizer Atrium Verlag rausgekommen. Eine Gelegenheit für meine Kollegin Esther Schneider aus der Literaturredaktion, den Klassiker wieder einmal führen zu nehmen. In der nächsten Halbstunde redet sie jetzt mit dem Literaturexperten Hardy Ruess über die berühmte Verwechslungskomödie.
Ja, Hardy Ruess, als ich gesehen habe, dass der Bestseller «Drei Männer im Schnee» von Erich Kästner in einer neuen Ausgabe rauskommt, habe ich gedacht, den muss ich wieder mal lesen. Und ich habe also viel gelacht, ich habe mich köstlich amüsiert bei dieser Komödie. Ist Ihnen auch so gegangen?
Ja, es ist ein Vergnügen und es ist besonders darum, Esther Schneider, ein Vergnügen. Sehr viele Leute sagen einem immer wieder, ach Gott, warum gibt es nicht mehr lustige Bücher? Darum, weil es sehr schwierig ist, etwas Lustiges zu schreiben und umso schöner, wenn man wieder mal lachen kann. Und es beruht ja auf ganz einfachen Mechanismen, aber man muss sich nicht schämen, weil man da auf einem höheren literarischen Niveau lacht, würde ich sagen.
Dann steigen wir doch mal ein in die Geschichte. Der Schauplatz, das ist ein Grand Hotel in den Bergen, Bruckbeuren. Und dort natürlich die ganze Crew, Hoteldirektor, portierreiche Gäste, die meisten ziemlich unsympathisch, kann man sagen. Und dann die Hauptfiguren. Also wir haben hier mal den Millionär Dobler, das ist ein liebenswürdiger, ich würde sagen ein bisschen naiver, Menschenfreund, fast ein bisschen Kindskopf,
oder? Ja, es ist eben das Problem, das der Kästner hat. Er sagt, das einzige Problem, das die Leute haben, dass sie reich sind. Und er ist halt eben auch reich. Also er muss jetzt halt ein bisschen dabei bleiben und sagen, die Reichen sind eben nicht alles. Sie haben auch nicht alles. Es tröstet uns ja uns einfache Menschen dann ein bisschen, oder?
Dann haben wir also eben den Millionär Dobler, dann seine Tochter Hilde, dann der Diener Johann und die Hausdame Kunkel. Das sind eigentlich noch lustige Namen, so Kunkel.
Ja, das haben wir natürlich auch schon ein bisschen das Eigenartige, wo uns vielleicht heute auch ein bisschen schon von gestern anmutet. Genau. So haben die Leute vielleicht einmal geheissen, aber stört uns nicht. Wir lassen uns ja die Zeit zurücknehmen.
Dann haben wir den jungen, arbeitslosen Akademiker und Werbetexter Hagedorn und seine Mutter. Und jetzt der Millionär Dobler, der hat in einer von seinen Firmen einen Wettbewerb ausgegeben für den witzigsten Werbeslogan. Und er hat selber unter einem Pseudonym dort mitgemacht und er gönnt den zweiten Preis. Und den ersten Preis gönnt eben der arbeitslose Werbetexter, der Hagedorn. Und der Preis für beide ist 2 Wochen Ferien in diesem Luxushotel. Der Millionär Dobler, der will aber wissen, wie man in einem Hotel behandelt wird, wenn man nicht reich ist. Das heisst also, er gibt sich als armer Schlucker aus, er nennt sich Schulze und sagt seinem Diener Johann, er soll als reicher Reeder mit ihm mitreisen. Aber die Tochter Hilde, die macht ihm da einen Strich durch die Rechnung, und zwar so.
Das Telefon klingelte. Es war Bruckbeuren. Die Hotelzentrale meldete sich. Hilde verlangte den Direktor. Es dauerte einige Zeit. Dann sagte Hilde, sind Sie der Direktor des Grand Hotels? Sehr angenehm, hören Sie bitte zu, morgen Abend trifft der Preisträger des Putzblank-Ausschreibens bei Ihnen ein. Der Direktor erklärte, er sei orientiert und es werde ihm ein Vergnügen sein. Die Vorfreude ist die schönste Freude, sagte sie, dieser Gast wird Ihnen leider Kopfschmerzen verursachen. Er tritt als armer Mann auf, obwohl er Millionär ist, ein Multimillionär sogar. Der Hoteldirektor dankte 1000-mal für den Hinweis, dann erkundigte er sich, weswegen ein Multimillionär als armer Mann auftrete. Es ist eine Marotte von ihm, sagte Hilde. Er will die Menschen studieren, er will ihre Moral auf Herz und Nieren prüfen. Ich stehe ihm sehr nahe und mir liegt daran, dass man ihm nicht wehtut. Er ist ein Kind, verstehen Sie? Er darf auf gar keinen Fall erfahren, dass Sie Bescheid wissen. Er muss sich davon überzeugen, dass man ihn für einen armen Teufel hält und trotzdem behandelt, wie er es gewöhnt ist.
Also das ist einmal der Anfang von dieser Geschichte. Das Hotel weiss jetzt also, dass ein verkleideter Millionär kommt, bereitet sich also vor, empfängt den armen Millionär mit allen Ehren. Nur, es ist eben der Falsch. Es ist nämlich der arme, arbeitslose Werbetexter Hagedorn, der noch einigermaßen anständig dorthin kommt, im Gegensatz eben zum Tobler, der in seinem abgewetzten Anzug wirklich keine Gattung mehr macht. Und den lässt man einfach im Schnee stehen. Und so nimmt jetzt eben die Verwechslungskomödie ihren Lauf. Ist eigentlich wirklich ein guter Plot, eine gute Geschichte.
Ja, es ist ein klassischer Schwank, könnte man doch sagen. Das kennen wir alle, das kennen wir von Kind auf. Das wird auch aufgeführt auf dem Land, bei uns, wo ich aufgewachsen bin, am Turnerkränzchen. Es ist ganz typisch. Und das macht einmal prinzipiell Vergnügen. Ist klar, Kleider machen Leute, oder dann haben wir den Zuckmeier mit seinem Hauptmann von Köpenick. Das ist einfach ein Grundthema, das Spass macht. Ich habe ja vorhin gesagt, man muss sich gar nicht schämen, wenn man Freude hat an so etwas Einfachem, wie man auch lacht, wenn einer elegant auf einer Bananenschale ausschreibt. Aber, da haben wir jetzt schon gehört, der Kästner kehrt jetzt schon mal um. Es ist ja nicht einfach nur eine Verwechslung, es ist eine doppelte Verwechslung. Und da fängt schon mal an, das Doppelspiel. Und wir wissen das eben schon, während das Personal das nicht weiss. Vor allem das, was dann auch reingeht, der Direktor und sein Portier, und darauf schaut, dass da nur die besseren Herrschaften kommen. Aber das ist eben schon intelligent. Und da fängt eben das schon an, das literarische Niveau.
Und man hat wirklich das Gefühl, im Kästner liegt das auch ein bisschen komödiantische, die Komödie zu schreiben.
Unbedingt. Er hat ja auch Komödie geschrieben. Sogar, man kann das ruhig sagen, Boulevardkomödie für ganz einfache Theater in Berlin. Er hat alles gemacht. Er ist wirklich ein ganz unglaublich interessanter Typ. Er hat Gedichte geschrieben, er hat Kinderbücher geschrieben, er hat müssen leben, darum hat er als Journalist geschafft, er hat müssen Tantiema, darum hat er Theater geschrieben. Das hat er einfach beherrscht. Und da hätte er genauso gut können einen kleinen, wunderbaren Schwank machen. Er hat jetzt einen Roman gemacht, da hat er sich für das entschieden.
Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen genauer in den Roman reinhören. Mir ist nämlich aufgefallen beim Lesen, dass die Komödie für heutige Zeit, Sie haben es vorher schon ein bisschen angetönt, etwas altmodisches, aber doch etwas Charmantes trotzdem hat. Dialoge, die sind leicht antiquiert und vor allem der Witz, also die Witz, die kommen wirklich so ein bisschen daher wie von gestern.
Johann fragte, wie macht sich das neue Dienstmädchen? Frau Kunkel erhob sich. Sie wird bei uns nicht alt werden. Warum heißt die Person eigentlich Isolde? Die Mutter war eine glühende Verehrerin von Richard Wagner, berichtete Johann. Was? Rief die Hausdame. Unehelich ist diese Isolde auch noch? Keine Spur. Die Mutter war verheiratet. Mit Richard Wagner? Aber nein. Warum wollte er denn, dass das Kind Isolde heißen sollte? Was ging ihn das an? Richard Wagner hatte doch keine Ahnung von der Geschichte. Fräulein Isoldes Mutter wollte es. Und der Vater wusste davon? Selbstverständlich, er liebte Wagner auch. Frau Kunkel ballte die gepolsterten Hände. Ich lasse mir allerlei einfallen, sagte sie dumpf. Aber das geht zu weit.
Ja, das ist eben genau, was ich vorhin gesagt habe. Da lache ich einfach gern mit. Und natürlich kann man sagen, hey, das ist ein bisschen kalauerhaft. Ja, ist es. Aber es geht ja auch darum, dass jemand einen Witz erzählt, der auf einem gewissen Niveau ist. Aber es muss so sein, dass auch jemand, der eine ganz rudimentäre Bildung jetzt hat, in Bezug, sagen wir mal, aufs Musiktheater, weiss, Richard Wagner, Isolde, das hat nichts zu tun mit Vaterschaft und das ist eine Opernfigur im Wagner. Und das ist eben die Kunst, da die Balance zu behalten. Und wenn wir das jetzt vielleicht ganz, ganz hochnäsig anschauen, kann man sagen, ja gut, manchmal ist es halt wirklich auf dem Schwankboden unten. Aber ich meine, ich würde jetzt gerade gerne zwei Gegenbeispiele sagen, wo man die literarische Kunst vom Kästner am laufenden Band in dem Roman kann lesen. Einmal kommt eine reiche Dame und beschwert sich über den armen Schlucker beim Portier und die ist gut angelegt, gibt ihm sogar Geld, damit sie den fortschicken kann. Und dann heisst sie einen Satz, wo sie weggeht, in ihrem Abendkleid, heisst, das Abendkleid rauschte, es klang, als flüsterte es in einem fort seinen Preis. Das ist ein Satz, das ist Kästner. Oder am Morgen, wo die Skischuhe kommen, wo die rausgehen im Hotel. Man muss sich ja vorstellen, damals haben ja die Leute noch einfache Skischuhe gehabt. Aber da kommt auch so ein Satz, der heisst, es klang, als marschierten Kolonnen von Tiefseetauchern durch die Korridore. Das ist eben auch Kästner, also beide Niveau. Und darum muss ich sagen, also gerade in den Dialog, das gehört halt ein bisschen dazu. Da muss man sagen, okay, das schlucken wir, das nehmen wir halt, die Isolde und den Richard Wagner.
Ich finde, er hat sehr viel Witz eigentlich in ganz vielen Passagen drin und auch wirklich noch clever. Also man liest das eben auch heute noch gern. Also das finde ich auch, ist schon eine Qualität von Erich Kästner. Also
man liest auf jeden Fall gern und zwar eben genau wegen dem, weil er einen immer wieder überrascht, auch mit sprachlichen Details, die einer heute schreiben könnte. Und zwar ein guter Autor, das ist genau der Punkt.
Etwas anderes ist mir noch aufgefallen, wenn man so ein bisschen das Frauenbild anschaut. Ich nehme an, das ist ja nicht überall so. Also, aber jetzt hier in diesem Roman, da ist also die Hausdame, die ist eher ein bisschen dümmlich. Die Tochter Hilde, die ist brav und naiv. Und die reichen Frauen im Hotel, die sind alle liederlich.
Da hat er, glaube ich, schon manchmal ein Problem gehabt. Es gibt wirklich auch also einige Gedichte, wo er sich wahnsinnig aufregt über Tussis. Ich brauche jetzt extra mal den despektierlichen Ausdruck von heute. Er findet es grauenhaft, wenn jemand nur schön ist, aber gleichzeitig dumm. Er findet es grauenhaft, und das ist wirklich der Erich Kästner 1:1. Er findet es grauenhaft, wenn eine Frau nur Geld hat und man kann mit ihr über nichts reden als über Aktien und über die Börse. Und da kommen zwei Frauenfiguren vor, die finde ich wirklich sehr reizvoll und sie sind sehr einseitig, das stimmt. Die haben es aber auf den Junggesell abgesehen, auf den Dr. Hagedorn, auf den Army, und er wehrt sich natürlich dagegen, und die zwei tun wirklich alle Register ziehen, und jetzt müssen wir vielleicht schnell ein bisschen zurück in Berlin in die 20er Jahre. Jawohl. Ich meine, damals ist auch das Frauenbild in der Literatur, auch in der Kunst. Man kann jetzt gerade zu Basel schauen, Klimt und Schiele. Mhm. Die Frau, Verführerin, der Vamp, der Typ ist aufgekommen. Und das ist eigentlich nicht nur antiquiert. Man kann ja auch mal umgekehrt argumentieren und sagen, das sind sehr selbstbewusste Frauen, die mit allem arbeiten, was sie zur Verfügung haben, damit sie ans Ziel kommen. Also auch mit ihren erotischen Reiz, wenn sie gerne einen jungen Mann angeln wollen. Also da kann man es eigentlich ganz anders auch anschauen. Und es gibt dann im gesamten Werk von Kästner, gerade im Roman Fabian, gibt es Frauenfiguren, die genau auch so Vamp sind, die aber hinterher leuchtet und zeigt, die Lebensgier aus den 20 Jahren ist nur die Kehrseite von einer völligen Verlorenheit, die von einem ersten Weltkrieg jetzt in den zweiten hineintaumelt.
Also er dort auch so ein bisschen wie zeigt, also das moderne Frauenbild dort antönt, zumindest, oder?
Also wenn wir es so lesen, das ist schon immer eine Frage, wie wir es anschauen. Der hat es einfach so gezeichnet, wenn er es gesehen hat. Aber wir sind natürlich jetzt heute geprägt im Bewusstsein, dass wir aufpassen und die Klischees meiden. Und ein Schwank, kommt ja gleich nochmal mit dieser Form, kommt nicht aus ohne Klischees und ohne Typen. Das ist nicht ein psychologischer Roman, sondern da prallen ja Typen aufeinander. Eben der biedere, brave Dr. Hagedorn, wo die Mutter ihm schreibt, pass auf die Lawine, und auf die Frauen, sagt sie dann. Und die halt die beiden Frauen, die ja, der gefällt denen. Und die wenden ins Bett, niemand anders sein, dort herwenden sie.
Ja, das ist auch noch deutlich.
Das ist überdeutlich.
Sie haben vorhin gerade ein Stichwort gegeben, die Mutter. Das ist eine Figur, das ist mir schon aufgefallen, auch in den Kinderbüchern von Erich Kästner, Pünktchen und Anton oder Emil und die Detektive. Da ist ja immer arbeitende, schaffende, geschaffige Mutter und der brave Sohn, der immer an die Mutter denkt, immer Rücksicht nimmt auf die Mutter. Und das ist hier auch wieder der Fall. Wir hören vielleicht einen kurzen Ausschnitt aus einem Brief. Die Mutter schreibt ihm ja praktisch täglich einen Brief dort in die Ferien. Und das klingt dann so.
Herr Franke sagt, hoffentlich wäre es wirklich ein Hotel und nicht etwa ein Irrenhaus. Er ist ein schrecklicher Mensch. Hat denn der andere Preisträger auch so viele Räumlichkeiten und Katzen und einen Ziegelstein? Und dann, mach keine Dummheiten. Ich meine, Ausflüge auf gefährliche Berggipfel. Gibt es in Bruckbeuren Lawinen? Dann sieh dich besonders vor. Sie fangen ganz harmlos an und plötzlich sind sie groß. Ausweichen hat dann keinen Zweck mehr. Pass bitte gut auf, ja? Auch mit den weiblichen Personen im Hotel. Entweder ist es nichts Genaues oder in festen Händen. Sei so lieb, sonst habe ich keine Ruhe. Ich schreibe wieder einmal einen Brief, der nicht alle wird. Also Schluss. Antworte auf meine Fragen. Du vergisst es oft. Bleib gesund und munter. Kein Tag, der vorüber ist, kommt wieder. Und benimm dich. Du bist manchmal wirklich frech. Viele Grüße und Küsse von deiner dich über alles liebenden Mutter.
Solche Sachen liest man viel beim Kästner.
Ja, und wir haben jetzt vielleicht sogar ein bisschen gelacht. Also man hört es uns vielleicht sogar noch an, ist der Schneider. Weil man hört natürlich auch ein bisschen Ironie raus, das ist klar. Aber in dieser Ironie ist sehr ein ernster Kern. Und der Kästner ist ja auch ein grosser Sentimentalist. Er benutzt den natürlich ganz raffiniert, auch in seinen Kinderbüchern. Weil die Mutter ist ja für jeden und für jede etwas Wichtiges. Und bei ihm ist seine wirkliche Mutter, tatsächlich eine ganz grosse, wichtige Frau gewesen. Sie hat geholfen, dass man aus der Schuld rausgekommen ist. Sein Vater war Sattler, hat zu wenig Geld verdient, ist dann in einer Fabrik, wo man Sattlerwerkzeuge hergestellt hat. Die Schulden sind nicht weg. Die Mutter hat angefangen zu nähen, und zwar bis weit in die Nacht hinein. Und an einem Tag hat dann der Hausarzt gesagt, jetzt muss sie hören, es geht nicht mehr. Und da gibt es ganz berührende Zeugnisse in dem sehr schönen Buch, als ich ein kleiner Junge war, wo der Kästner zurückschaut als erwachsener Mann. Und was man auch in so einem Moment nicht vergessen darf, die Mutter ist zum Teil so überarbeitet gewesen, dass sie wirklich in Depressionen gegangen ist und sie hat wirklich das Wasser. Also der Bub ist heiko, so schreibt er, hat einen Zettel auf dem Tisch gefunden, ich bin gegangen. Ist in einer Panik auf die Brücke gerannt in Dresden, hat geschaut, wo können sie sein, wo wird sie sich ins Wasser stürzen. Und zum Glück hat sie es nie gemacht, aber wenn die Mutter nicht so geschafft hätte, hätte der Kästner nicht können zuerst ein Lehrerseminar besuchen. Und jetzt wird es eigentlich noch schlimmer. Er hat dann gemerkt, ich will gar nicht Lehrer werden. Das ist ein Vorbild gewesen. Übrigens, man hat es gerade auch gehört, der Franke, der Zimmervermieter.
Genau, der im Brief vorkommt. Ja.
Der ist wirklich in der Realität auch ein Lehrer gewesen. Und er hat dem so nachgeliefert, das ist das Vorbild gewesen, dass er das Lehrersemi ist. Und das ist das Gimmi für die armen Leute gewesen, so ein bisschen übertrieben gesagt. Das Gimmi, wo nach einem Studium haben sich die nicht können leisten. Am Tag kommt er und sagt der Mutter, du, ich werde nicht Lehrer. Die Mutter sagt, gut, dann studierst halt. Und er hat ja studiert, der Erich Kästner, wieder der Herr Hagedorn, hat seine Tochter gemacht. Und jetzt kommt genau die grosse Dankbarkeit, die aber auch ein kleiner Fluch ist, weil er ist natürlich abhängig in dieser Schule das Leben lang. Und das Motiv kommt immer wieder in vielen Variationen. Und wenn man weiss, dass der Hausarzt ihm dann damals gesagt hat, dem kleinen Bub, der Angst hat, dass Mutter sich das Leben nimmt, hat er gesagt, weisst du, sie lebt auch wegen dir. Und jetzt kommt das Stichwort, das mich sehr berührt hat in dem Roman, also in dem Buch, in Asi, ein kleiner Junge, er sagt zum Bub, du bist ihr ein Schutzengel. Und das ist ein Vermächtnis, eine Verpflichtung, die der Kästner ein Leben lang um sich hat und mit sich getragen hat. Also der ernste Kern und dann natürlich alle Variationen von dem Mutter-Sohn-Bild, Konflikt. Und der Kästner war psychologisch viel zu gebildet, als dass er nicht auch gewusst hat, dass es eine ganze Wüste fallen ist und er ständig in der Schuld bleibt.
Mhm. Eben, und die Mutter Ida, also einfach immer irgendwie in einer Variation in diesen Büchern, ist sie quasi das Vorbild.
Das kann man wirklich sagen, das ist auch ein Grundthema, aber jetzt wenn wir schnell wieder vielleicht aufs Literarische kommen. Er ist so raffiniert und auch so gut, dass er jedes Mal wieder Kapital daraus schlagen kann. Der eine ist vielleicht einmal auch ein bisschen zu sentimental, kann man ruhig akzeptieren, aber das ist eigentlich nachher auch der Trick. Er macht etwas daraus dann literarisch.
Stichwort sentimental. Es hat ganz viele sentimentale Stellen da in dem Roman «Drei Männer im Schnee». Gerade auch zum Beispiel so eine Szene, mag mich erinnern, im Schnee, so das Atmosphärische, die Stimmige, das zieht einem auch rein in dem Roman.
Ich glaube, das ist, wenn ich es heute lese, für mich eigentlich das Stärkste, das verhebt. Ich meine, jede Zeit, jede Generation hat ja wieder ein anderes Auge auf so etwas. Wir haben ja vorhin gesagt, es tut zum Teil auch so ein bisschen so der Dunst, das Dünnschen von den 20er, 30er Jahren ein bisschen noch ja, so aus sich herausstrahlen, wo einem nicht unbedingt so viel gefällt. Aber diese grossartige Atmosphärenschilderung, die Nacht im Hochgebirge, die wunderschöne Art, wie die Männer rausgehen, den Schneemann bauen, sich entziehend dieser Gesellschaft von hochnäsigen, eingebildeten, dummen Menschen in dem Grand Hotel. Und wie sie dann eben durch den Trick, dass sie zu Kind werden, indem sie einen Schneemann machen, in ein ganz neues Gebiet hineinkommen, das ist grossartig bis heute. Und ich würde sagen, wir haben ja vorhin gesagt, die zwei Frauen, die Hetären, die da den Herr Hagedorn verführen wollen. Aber ich würde jetzt gerade, wenn wir schon beim Schnee sind, Esther Schneider sagen, was mir sehr gefallen hat. Ich glaube, es ist einer der schönsten ersten Küsse, die ich in der Literatur je gelesen habe. Wie da der Dr. Hagedorn, die Tochter vom Direktor, küsst, nachdem sie im Schnee in ein Loch hineingeht.
Genau.
Sensationell schön.
Muss sie jetzt erst wieder rausziehen.
Ja, also wir wollen es ja nicht alles ganz verraten, aber sie haben recht. Das sind dann eben, das ist jetzt eben dann, wo die Qualität bis heute einfach eben.
Bleiben wir noch ganz schnell beim Schnee. Es gibt da auch noch eine Szene, die ich noch lustig gefunden habe, die für uns heute auch fast ein bisschen fremd ist. Die drei Männer, also nein, die zwei Männer, der Hagedorn und der Schulze, der heimliche Millionär, die sind draußen im Schnee, eben bei dem Schneemann zu. Und dann nachher geht es ums Du-Antragen.
Nun standen Schulze und Hagedorn allein unterm Nachthimmel. Jeder hatte ein halbvolles Glas in der Hand. Sie schwiegen. Der Abend war sehr lustig gewesen, aber die beiden Männer waren plötzlich ziemlich ernst. Ein sich leise bewegender Vorhang von Schneeflocken trennte sie. Schulze hustete verlegen. Dann sagte er, »Seit ich im Krieg war, habe ich keinen Mann mehr geduzt. Frauen, na ja, da gibt es Situationen, wo man schlecht sie sagen kann. Ich möchte, wenn es dir recht ist, mein Junge, den Vorschlag machen, dass wir jetzt Brüderschaft trinken.« Der junge Mann hustete gleichfalls. Dann antwortete er, »Ich habe seit der Universität keinen Freund mehr gehabt. Ich hätte mich nie getraut, sie um ihre Freundschaft zu bitten. Menschenskind, ich danke dir.« »Ich heiße Eduard«, bemerkte Schulze. »Ich heiße Fritz«, sagte Hagedorn. Dann stießen sie mit den Gläsern an, tranken und drückten einander die Hand. Kesselhut, der eine neue Flasche unterm Arm aus der Tür trat, sah die beiden, ahnte die Bedeutung dieses Händedrucks, lächelte ernst, machte behutsam Kehrt und ging in das lärmende Hotel zurück.
Das ist auch sehr eine rührende Szene, da der Kesselhut, wo man jetzt da sieht, wo er sich zurückzieht, das ist eigentlich der verkleidete Diener Johann, der sieht, ah, bei diesen beiden Männern, da bahnt sich jetzt etwas an.
Ja, und in seiner Rolle, obwohl er jetzt ein reicher Mann ist, natürlich weiss als Diener, ziemt sich's nicht, dass ich da Duzis mache mit denen, nicht? Das sind ja die ganz schönen, feinen Sachen, die dann auch psychologisch wunderbar funktionieren. Weil hinter diesen Typen, hinter diesen fast Karikaturen eben dann doch die menschliche Seite fürholt und aufscheinen lässt. Und dadurch bricht er dann auch der Erich Kästner in dem Roman rein, Drei Männer im Schnee, das starre Schema, dass die Reichen nur dumm und nur primitiv sind, sondern er zeigt, nein, die sind auch anders. Also dann wird es eben spannend, sonst wäre es so ein Klamauk, wo man nach 20 Seiten nicht mehr mitlesen würde. Man sieht, alle haben einen Hintergrund, bei allen ist noch etwas, wo wartet. Und von dort her gesehen, kann man durchaus auch sagen, es ist ein bisschen sozialkritisch, er ist gegen die Gesellschaft, die sich so teilt, aber gleichzeitig sagt er, ich schaue mal, was dahinter ist.
Und auch eigentlich im heutigen Sinn auch sehr modern, dass er auch sagt, dass er das auch anprangert, einfach nur so das Ausrichten aufs Geld und Wirtschaftlichkeit und all das, das kommt ja auch sehr stark da drin vor, dass man sich immer eine Spur Verspieltheit eben soll bewahren.
Unbedingt, ja.
Und Umgang auch mit Geld.
Absolut. Oder? Und Esther Schneider, man darf ja auch nicht vergessen, er hat immer gesagt, er ist arm aufgewachsen, aber er hat wunderschöne Erinnerungen, weil die Armut, und da kommt eben auch eine Kritik dann gegen ihn, und das ist in dem Buch auch ein bisschen, wie Sie haben ganz am Anfang gesagt, es ist mir noch ein bisschen im Ohr, es ist auch manchmal etwas Betuliches. Da muss man schon auch sagen, die Armut ist da auch doch sehr idyllisch gezeichnet, oder? Die Dummheit von diesen Frauen ist sehr bieder gezeichnet, also das sind dann, jetzt sind wir wieder in dem hinein, es ist immer ein bisschen ja, aber, wenn wir jetzt das so ein bisschen auseinandernehmen, beim ganzen Vergnügen, das wir dabei haben.
Ich will noch geschwind auf die Ausgabe zu reden kommen. Vielleicht ganz zuerst, das Buch ist im Atrium Verlag rausgekommen, das ist nicht zufällig. Der Kästner hat seine Bücher im Atrium Verlag rausgegeben. Das hat dann Grund gehabt, weil er ja zur Nazi-Zeit sind seine Bücher verboten gewesen.
Ja, er war also bei denen, der am 33. Mai auf den Haufen geworfen worden ist mit seinen Büchern. Also seine Bücher sind verbrannt worden. Er hat später ein Schreibverbot gehabt. Also es ist der absolute Untergang für einen Autor. Er hat es dann gleich immer wieder geschafft. Er ist also nicht weg, er ist geblieben. Und er ist auch zweimal von der Gestapo verhaftet worden, ist dann auch wieder freigekommen. Und hat dann, weil er sehr früh seine Gedichte ganz, ganz, ganz klar gegen die Nazi-Brutalität und Primitivität Stellung genommen hat und auch im Roman Fabian, er hätte natürlich müssen dafür büssen, aber zum Glück in Zürich dann im Atrium Verlag hat er ein Heim gefunden und der Verlag, das finde ich sehr erfreulich, tut bis heute immer wieder in neuen Ausgaben, das wirklich auch pflegen, der könnte sich sehr einfach machen, das ist so ein Bestseller, Longseller, er versucht wirklich immer wieder auch aktuell Themen und so weiter zu generieren, er macht Sampler in den CDs, wo vielleicht über die Mutter und so weiter oder Männer im Schnee und so fort, also er probiert wirklich das am Leben zu halten, das ist sehr schön. Aber der Kästner als ein Autor, der verboten war und gleichzeitig eben zwischen allen Stühlen gesessen ist, weil die Linken haben ihm dann wieder nachgetragen und gesagt, ja, es ist dann doch wieder zu harmlos, was du schreibst. Es ist zu wenig hart, du bist zu wenig politisch. Was weiss ich, sag mal, im Vergleich zu einem Bertolt Brecht. Und da ist er zwischen allen Stühlen gesessen. Das ist auch ein Gedichtband, wo es weiss, das war seine Rolle ein Leben lang.
Und jetzt bei dieser Ausgabe, die jetzt so ganz neu rausgekommen ist, ist ja etwas noch interessant, das wir erwähnen müssen. Da hat es nämlich noch eine kurze Erzählung hinten rein, die heisst «Inferno im Hotel». Und das ist eigentlich die Ausgangserzählung. Von dieser Erzählung ist er ausgegangen, wo er den Roman «Drei Männer im Schnee» geschrieben hat. Er ist 1927 als Zeitungsredakteur, hat er geschafft und dort hat er tatsächlich Tausende von so Einsendungen für so einen Wettbewerb müssen prüfen als Redakteur. Also er ist wirklich an dem Pult gesessen und ihm ist genau das passiert, was da ja am Anfang beschrieben ist. Und, aber im Gegensatz zum Roman ist das eine ganz düstere Geschichte, Inferno im Hotel.
Ja, es ist eigentlich eine Skizze, würde ich sagen, wo eigentlich das gezeigt wird. Mein Hotel ist einfach eine gute Ausgangslage. Es gibt auch andere, wo Hotelromane geschrieben haben, Vicky Baum, Menschen in ihren Hotels, gibt aus der Schwarz-Weiß-Zeit ein schönes Palace-Hotel. Das ist einfach klar, da kommt die Welt zusammen, da haben wir ein Modell, da können wir zeigen, wie es funktioniert. Und da hat er in dieser Skizze, würde ich, wenn ich das nennen würde, ist eine Erzählung, aber ist eigentlich eine Skizze, hat er das auf die Spitze getrieben. Da sind die ganz Bösen, da ist die Gesellschaft, die wirklich ganz hoch oben ist. Und dann kommt ein Arbeiter, der gewinnt den Wettbewerb und der wird so geschnitten, dass er heimgeht und in seiner völligen Nichtigkeit hinein sich und seine Frau dann mit dem Gas in dieser Mietskaserne umbringt. Und das taugt natürlich literarisch nicht, weil das ist zu grob, das ist ganz klar. Da haben wir weder Psychologie drin, noch haben wir formal etwas Spannendes, aber wir haben den Kern. Und es ist ja nicht nur so, dass in der Erzählung, die jetzt in dem neuen Band, in der Neuausgabe abzulesen ist, nachzulesen ist, sondern es gibt eine ganze Reihe von Gedichten, die er auch im Grand Hotel spielen lässt. Und eines von den ganz schönen Gedichten von ihm, wo mir immer sehr gut gefallen hat, heisst «Maskenball im Hochgebirge». Und dort gibt es am Schluss eine ganz radikale Sache. Da kommt einfach eine Lawine und putzt die ganze Gesellschaft weg. Und dann heisst in dem Gedicht, also die Natur, der ist das völlig gleich gewesen und die Schuld ist sicher nicht der Verkehrsverein. Also man sieht die Radikalität, die wir vorhin schon angesprochen haben, im Analysieren von der politischen Situation, von der sozialen Situation. Es ist ja nicht nur politisch schlimm gewesen, sondern die Klassen sind jetzt ja aufgebrochen. Die Arbeiterklasse gegen die Fabrikherren sozusagen, die politische Unruhe. Da war er ganz klar Partei gewesen, aber er hat sich immer ein Moralist genannt. Und als Moralist war er immer auch ideologiefindlich gewesen. Er hat sich nie können wirklich auf die Seite schlagen. Und wie gesagt, die Linke haben ihm das ein bisschen übel genommen. Er war ja doch zu wenig militant gewesen. Und bei den anderen war er dann zum Teil zu bieder gewesen. Aber er war ein unglaublich redlicher, klarer Mensch gewesen. Und er war so ein Pessimist gewesen, dass er glaubt hat, man kann den Mensch nicht umerziehen. Darum übrigens hat er auch immer die Sehnsucht nach seinen Kindern gehabt. Und darum hat er Kinderbücher geschrieben. Er hat mal gesagt, ein Kind ist zwar nicht einfach unschuldig, aber es hat noch nicht die Schuld, die Erwachsenen haben. Und wir müssten alles daran setzen, dass unsere Kinder nicht so werden wie wir. Das war so wie sein Ausweg gewesen, aus dieser Ausweglosigkeit. Und wenn wir eben jetzt den sehr lustigen Roman da haben, finde ich es wunderschön, dass im gleichen Buch Ihnen die schockierende Kurzgeschichte ist. Da haben wir die ganze Spannbreite von Erich Kästner.
Ich bin froh, dass Sie jetzt noch angetönt haben, das mit den Kinderbüchern. Ich meine, er hat ja von den schönsten Kinderbüchern aus Gitio geschrieben, «Pünktchen und Anton», «Das doppelte Lottchen», «Das fliegende Klassenzimmer», «Emil und die Detektive». Also da hat er auch können, so ein seine Sentimentale und so, dass die heile Welt, das hat er so können dort ausleben in diesen Kinderbüchern. Vielleicht zum Schluss noch die Bedeutung vom Roman «Drei Männer im Schnee» im Kästners im Werk.
Also, es ist sicher eins von seinen populären Werken. Von dort her gesehen, schön, dass es gibt, schön, dass man lachen können. Es ist zugleich aber eine Seite, wie wir vorhin skizziert haben, es gibt die andere. Und in seinem Werk müssen wir dann sofort den Roman, den frühen Roman Fabian nehmen. Geschichte eines Moralisten, Berlin auch, 20er Jahre, wo ganz das Elend von diesen Figuren, die probieren, eine Lösung zu finden, die Ausweglosigkeit von den differenzierten Leuten gezeigt wird. Und die Bedeutung von dem Roman finde ich zum Beispiel auch, wenn man jetzt den liest, kommt man sofort voller Vergnügen auf die Person vom Kästner. Und dann wird man irgendwann, wenn man hin ein bisschen blättert, sehen, es gibt noch den schönen Band, als ich ein kleiner Junge war. Das heisst, die Bedeutung von dem Roman für mich ist eigentlich wie ein Punkt in einem Netz, in einem Eisenbahnnetz. Und von da aus kann man die Weichen stellen und nicht zuletzt dann auch zu den Gedichten. Also wenn man den jetzt heute liest, wird es einem packen. Man wird sehen, da hat es Ernstes dahinter. Und ich glaube, es gibt fast kein schönes Buch von ihm, wo man nicht könnte sagen, von da aus kann man jetzt den Kosmos entdecken von Erich Kästner, seiner Literatur.
Dann hoffe ich jetzt, dass ganz viele Leute das jetzt vielleicht so entdecken. Danke vielmals, Hardy Ruess.
Drei Männer im Schnee, die Geschichte von dem spleenigen Millionär Doblo und der junge begabte, aber arbeitslose Werbetexter. In der Verwechslungskomödie von Erich Kästner. Unser Jesa Schneider hat mit dem Literaturexperten Hardy Ruess den Klassiker von ihm wieder einmal führen genommen und eben gelesen. Und wie wir gehört haben, mit grossem Vergnügen. Und ganz allgemein haben wir ja jetzt vorher dann über den Erich Kästner einiges erfahren. Zum Beispiel aus seiner Jugendzeit. Und wenn Sie noch nicht genug Kästner haben, es ist auch noch ein Hörbuch mit Kästner Text rausgekommen, mit dem Titel «Vom Kleinmaleins des Seins». Die Angaben dazu finden Sie bei uns im Internet. Und genau dort haben wir Ihnen auch eine Bücherliste mit den bekanntesten Kästner Büchern parat gemacht. Gehen Sie mal schauen unter drs1.ch. Dort jetzt vorne drauf auf der Startseite beim Titel «Drei Männer im Schnee. Wiedersehen mit einem Klassiker». drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.